Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Boxpodcast Ausgabe 267. Heute mit dabei die Samira.
Hallo.
Der Robert.
Schönen guten Tag.
Ich bin der Eugen und wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und da hatten wir schon in der letzten Episode gesagt, dass wir nicht auf den Kampf gegen Javonta Davis gegen Leo Santa Cruz eingehen, sondern das in der nächsten Folge tun. Weil wir die ja so früh aufgenommen hatten. Ja, Samira. Javonta Davis gegen Leo Santa Cruz. Sicherlich ein Kampf des Jahres, so von den Namen, von der Ansetzung, von der Qualität beider Boxer. Und wir wurden nicht enttäuscht, oder?
Nee, wir wurden gar nicht enttäuscht. Wir wurden eigentlich sogar mit einem krassen K.O. belohnt, kann man nur sagen. In der sechsten Runde hat Javonta Davis Leo Santa Cruz extrem K.O. geschlagen. Aber ich kann ja nochmal von Anfang erstmal auf den Anfang des Kampfes eingehen. Und zwar war das ja ein Kampf zwischen einem Powerpuncher. Aber man muss eigentlich sagen, Powerpuncher versus Techniker passt halt auch nicht, weil Davis ist halt auch ein ausgezeichneter Techniker. Sagen wir mal so, bei Leo Santa Cruz fehlt dann einfach auch ein bisschen so die Schlagkraft. Und Davis ist auch der variablere Techniker, würde ich einfach mal so sagen, auf jeden Fall für mich. Aber dennoch hat Leo Santa Cruz die ersten beiden Runden recht gut angefangen und hat gute Hände geschlagen, Kombination, wobei die erste Runde schon recht eng war. Davis hat die erste Minute, fand ich ihn besser, so hat man auch gesehen, dass er eher die harten Hände schlägt und so ein bisschen aggressiveren Auftritt haben kann, wenn er das will. Aber die letzten beiden Minuten war Santa Cruz halt ein bisschen besser. Zweite Runde auch, hatte eigentlich gut begonnen so. Hat vielleicht ein bisschen gemerkt, dass er Respekt haben muss vor der Kraft von Davis. Aber er hat sich vielleicht noch ein bisschen zurückgehalten, weil danach hat er halt viel mehr aufgedreht. So ab der dritte bis fünfte Runde hat halt Davis ganz klar jede Runde gewonnen. Und ja, das ist ja auch so, der kleinere, kompaktere Boxer mit 1,66 ist ja auch wirklich jetzt recht, ja, nicht so groß. Leo Santa Cruz 1,71, also schon ein bisschen größer, wirkte auch schmaler, hatte die längere Reichweite, aber hat es halt auch nicht immer geschafft oder beziehungsweise ab der dritten Runde nicht mehr so gut geschafft, Davis auf Distanz zu halten und seinen Stiefel darunter zu boxen, weil Davis dann auch gezeigt hat, dass er halt nicht nur im Rückwärtsgang sehr gut kontern kann und abwarten kann, sich den Gegner ausgucken kann, sondern auch im Vorwärtsgang, besonders im Vorwärtsgang, sehr aggressiv boxen kann und dann auch seine Gegner sehr unter Druck setzt. Gerade seine Uppercuts hat er halt schon seit der ersten Runde geübt und das war dann auch sozusagen das Erfolgsrezept in der sechsten mit seinem Mörder-K.O. Hat er halt einen linken Uppercut, hat er Santa Cruz richtig auf die Bretter befördert, der da auch ewig auf dem Boden lag, also gefühlt ewig, natürlich zum Glück nicht ewig, aber das war schon recht lange, also schnell hat er sich davon nicht erholt, das war schon ziemlich krass, es sah auch sehr, sehr brutal aus, sehr kraftvoll und ja, also war wirklich eine beeindruckende Leistung, würde ich sagen, und bis zum Abbruch lag auch bei mir Davis mit 48-47 vorne, also das spricht ja auch für einen engen Kampf, aber es war ja auch erst bis, ja, es war ja noch nicht, es waren ja noch nicht 12 Runden geboxt, sagen wir so. Die Punktrichter, die Offiziellen haben es genauso gepunktet bis dahin, wahrscheinlich auch die ersten beiden Runden Santa Cruz und ab da danach alle halt an Davis, weil er einfach, ja, auch schon durch seine Powerpunches, seine Kraft und so halt und seine Aggressivität, der sah einfach dann besser aus und ja, hat halt gezeigt, dass er viel variabler boxen kann, halt in viel mehr, ja, unterschiedlichen Stilen und so. Und Santa Cruz ist halt eher so ein bisschen lesbarer Boxer, würde ich sagen. Obwohl er sich halt auch bis dahin halt nicht schlecht präsentiert hat und auch diesem Toe-to-Toe-Kampf nicht aus dem Weg gegangen ist, sich auch gestellt hat, harte Hände gefressen hat. Also in der sechsten Runde standen die sich echt gegenüber und davor war es halt ein richtiger Schlagabtausch und ja, Davis hat halt nur gewartet, bis er sich öffnet und er seine Chance sieht und dann halt diesen Uppercut perfekt platziert. Aber bis dahin hat Santa Cruz auch versucht halt, diesen Brawl mitzuschlagen. Ne? Das ist halt, aber das ging halt nach hinten los. Für ihn wäre es halt besser gewesen, Davis auf Distanz zu halten, weil er kann halt nicht Toe an Toe gegen Davis, sieht er halt schlecht aus, auch wenn er lange bis jetzt mitgehalten hat. Aber er hat einfach zu viele harte Hände gefressen und das ist auch einfach brutal sozusagen. Also so lange hätte er das auch nicht durchgehalten, glaube ich. Aber geiler Kampf, krasser K.O. und ja, ich bin von Davis begeistert. Ich finde seinen Stil richtig cool so anzusehen. Und ja, aber trotzdem Respekt an Santa Cruz, dass er sich so ein Powerpuncher gestellt hat und ja, wo man wusste, dass vielleicht er kann K.O. gehen eventuell so. Also er hat bis dahin auf jeden Fall eine gute Leistung auch abgeliefert.
Ohne Frage, der K.O. war schon richtig krass. Ja, und jetzt haben wir halt zwei Amerikaner im Leichtgewicht ganz weit vorne mit Lopez und Davis und ja, vielleicht sehen wir das Duell da, ja. Sind auf jeden Fall auch beides potenzielle Pound-for-Pound-Kandidaten. Bleibt auf jeden Fall auch spannend in der Gewichtsklasse. Ansonsten sicherlich noch zu erwähnen auf der Card vielleicht Regis Progress. Gewann durch TKO in der dritten Runde durch gegen Juan Heraldes. Sonst ansonsten, ja, so viel nicht erwähnenswert. Ist ein super Leichtgewicht. Vielleicht noch Mario Barrios, Ryan Carl. Um den WBA-Titel im Superleichtgewicht. Ja, Barrios gewann in der sechsten Runde durch K.O. Ansonsten eigentlich jetzt nichts, wo ich da näher drauf eingehen wollen würde. Und letztes Wochenende war ja auch noch der Kampf von Naoya Inoue gegen Jason Maloney. Und Inoue auf jeden Fall, ja, wieder mal brutal hat Maloney dominiert und dann ordentlich ausgenockt. Wieder mal eine beeindruckende Vorstellung von Inoue, der sicherlich auch Pound for Pound sehr weit oben ist. Ist einfach brutaler Mann, der einfach ein bisschen unterm Radar fliegt, aufgrund der ja doch recht kleinen Gewichtsklasse. Und vielleicht auch aufgrund seiner Herkunft, weil Japaner sind ja doch vielleicht nicht, sind halt keine Engländer oder Mexikaner. Aber doch schon, ja, als Boxer ist schon ein Wahnsinn. Gut, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung und die war dieses Wochenende, also am 7. November. Und da kämpfte Yuriorkis Gamboa gegen Devin Haney Samira.
Ja, so wie erwartet. Devin Haney ist ja sozusagen der neue Star am amerikanischen oder weltweiten Himmel, keine Ahnung. Also er ist ja ungeschlagen, 25 Siege, 15 durch K.O., The Dream, 21 Jahre erst alt. Viele Erwartungen werden in ihn reingesteckt so und ja, deswegen war das für ihn so der Kampf gegen den erfahrenen Gamboa, der aber auch schon Niederlagen halt eingesteckt hat und jetzt auch nicht mehr, ja, weiß ich nicht, die beste Zeit halt mit 38 auch schon hinter sich hat, vier Niederlagen und hatte halt souverän nach Punkten eindeutig auch gelöst. Zwei Punktrichter haben 120, 107 gepunktet, einer 118, 109, also lagen sie auch alle recht nah beieinander und ja, in der 11. Runde hat Gamboa einen Punkt verloren wegen Haltens, aber ja, Devin Haney hat seine Aufgabe so wie er sollte gut gelöst, würde ich sagen.
So ist es. Ansonsten auf der Karte noch vielleicht zwei erwähnenswerte Kämpfe im Schwergewicht. Silai Zhang, der ungeschlagene chinesische Schwergewichtler, der auch ein guter Amateur war, gewann in der Runde 4 durch K.O. gegen Devin Vargas. Da muss man mal schauen, wo die Reise hingeht. Er ist halt auch schon 37 und mal schauen. Aber er ist 22-0 und da sollten dann auch irgendwann mal stärkere Gegner zeitnah kommen, weil sonst hat er nicht mehr allzu viel Zeit. Mehr Zeit hat Filip Jegovic, einer der größten Schwergewichtstalente, die es momentan so gibt. Er gewann durch TKO in der 5. Runde gegen Rydell Booker. Auch bei ihm sollte man sich vielleicht demnächst auch an größere Namen wagen, damit die Reise dann vielleicht auch endgültig Richtung Top 10 geht. Das Zeug hat er dazu alle Male. Man wird sehen. Ich würde mir da erstmal so einen Gegner wie Gerald Washington wünschen. Ansonsten ein ja, weiterer alter Bekannter kämpfte auch jetzt am Samstag im Microsoft Theater in LA. Luis Ortiz kämpfte gegen Alexander Flores. Und Robert, der war ja besonders, oder?
Ja, besonders lang vor allem. Der Kampf war ja, ich weiß es nicht, 20 Sekunden, 25 Sekunden, also keine Minute. Der Kampf war unheimlich schnell vorbei. Ortiz hat mit ein paar starken Händen angefangen und dann war der Kampf auch eigentlich auch schon so gut wie vorbei, indem er ihn gut am Körper getroffen hat und ja, Flores dann halt auch wie, sag mal, vom Blitz getroffener auf den Boden geknallt ist.
Aber das Ende war ja schon merkwürdig, ne? Weil das war so verzögert, wie er auf den Boden geknallt ist, ne?
Ja,
Du dachtest so.
könnte die Leber gewesen sein.
Weil der letzte Schlag kam so auf den Arm von Flores, aber ich glaube, das war eher davor ein Körperschlag, der ihn da so zugesetzt hat, weil so richtig dachte man so, hä, von diesem Schlag auf den Arm fällt er jetzt so krass um. Er hat sich ja fast so auf den Boden geworfen.
Ja, also ich vermute, das dürfte Leber gewesen sein, weil bei denen ist das ja auch so. Du triffst die Leber und dann so eine Sekunde später setzt erst der Schmerz ein.
Ja, muss ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja, war schnell vorbei, der Kampf.
Wo ist es? Ja, aber das ist eigentlich, der Busy-Kampf ist ja ein bisschen hart, aber im Grunde war es einer und lauert sicherlich auch nur weiter auf die nächste Chance. Ansonsten war die Veranstaltung ja voller Heavyweights. Erwähnenswert sicherlich noch der Kubaner Frank Sanchez. Der gewann durch K.O. in der vierten Runde gegen Brian Howard. Auch ein Mann, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben muss. Der sicherlich auch irgendwann mal seinen Shot bekommen wird, weil Qualität ist auf jeden Fall da. Bei den meisten Kubanern, aber ob es dann mehr als mehr reichen wird, ist halt dann doch selten der Fall, trotz meist überragenden boxerischen Fähigkeiten. Ansonsten vielleicht noch Michael Polit-Goffi, erwähnenswert, der gegen Joey Abell gewann. Auch ja, weiterer Aufbaukampf. Carlos Negron, auch im Schwergewicht, gewann gegen Rafael Rios in der zweiten Runde durch K.O. und Steven Torres in seinem dritten Kampf, in dem vierten dann Profikampf gegen Joshua Tuani in der zweiten Runde vorzeitig. Auf jeden Fall ganz, ganz nette Heavyweight-Veranstaltung da. Ja, dann war noch was in der Boxsporthalle Bramkamp in Winterhude, Hamburg. Samira, was war denn da?
Ja, da stiegen ein paar bekannte Namen in den Ring. Zum Beispiel Alborn Pervisay, der Schwergewichtler, ja, der aus Hamburg sowieso ist. Leider steht das Ergebnis noch nicht bei Boxrec drin, aber soweit ich gesehen habe, hat er gewonnen. Ja, also es war halt so eine Veranstaltung, die wurde auch übertragen. Auf YouTube, wenn ich mich nicht irre, genau. Und da waren halt zum Beispiel auch Alex Born. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt irgendwie, den Namen, ob ihr den noch mal gehört
Gehört habe ich
habt.
den Namen mal, aber ich kann es jetzt gerade nicht zuordnen.
Ja, ich weiß auch, der hat auf jeden Fall schon ein paar Kämpfe hinter sich. Der hat, ja, okay, was wäre sein größter Gegner? Müsste man jetzt mal gucken. Alvosika. In Deutschland hat er nur gegen Hasan Gürke geboxt im Endeffekt. Die anderen kennt man jetzt alle nicht so wirklich. Auf jeden Fall ich nicht. Aber auf jeden Fall sagt einem der Name noch was von früher. Ich glaube, irgendwie wurde der mal ein bisschen besser vermarktet und jetzt glaube ich wieder eine Zeit lang nicht. Auf jeden Fall dachte ich, oh, den gibt es auch noch. So kam mir so ein bisschen so vor. Edison Zani hat auch geboxt. Ist ja auch ein recht guter Techniker. Und ich würde mal, ja, davon ausgehen, dass er auch seinen Kampf gewonnen hat. Das waren ja eher, wenn man sich so die Card anguckt, eher so ein bisschen so, ja, Stay Busy Fights und jetzt keine so knaller Herausforderung, würde ich sagen, einfach um drin zu bleiben. Ja, aber da ja die Ergebnisse da jetzt noch nicht so richtig drinstehen. Länger.
So ist es. Gut, dann kommen wir zu der Vorschau. Und da gibt es ja auch wieder in der Bubble, wie so oft momentan im MGM Grand in Las Vegas, das ist ja eine doch nette Veranstaltung. Und da kämpft Terence Crawford, der ja vielleicht Für manche Pound for Pound Nummer 1 Boxer momentan. Ist eng oben, aber er ist auf jeden Fall auch einer der Kandidaten. Kämpft gegen ja, den allseits bekannten Kell Brook um den WBO-Titel im Weltergewicht. Eine durchaus interessante Veranstaltung. Kell Brook hat mittlerweile zwei Niederlagen gegen Golovkin und gegen Errol Spence, aber der damalige Golovkin und Errol Spence sind sicherlich auch, ja, auch absolutes Pound-for-Pound-Material. Und klar, gegen die beiden hat er verloren. Aber es ist nicht so, dass Kell Brook nichts kann. Und ich denke, dass er schon in der Lage ist, Terence Crawford zumindest so ein bisschen zu ärgern. Ich glaube nicht, dass er gewinnen, aber er ist auf jeden Fall jemand, der Skill hat und der jemanden wie Crawford zumindest mal ordentlich fordern kann. Er ist zwar krasser Außenseiter mit der 9er Quote, ist sicherlich auch gerechtfertigt aufgrund des massiven Skills, was Terence Crawford natürlich hat. Aber dennoch, Kell Brook, sehr solider Name. Bin da gespannt, wie groß die Probleme sein werden, die Terence Crawford bereiten kann. Oder siehst du da seht ihr da eine minimale Außenseiterchance für Kell Brook?
Denke nicht. Also, ich denke nicht, dass Kell Brook da einen Hauch einer Chance hat. Kell Brook, keine Frage, ist ein guter Kämpfer, hatte auch mal eine gute Phase, ist aber auch schon echt über seinen Zenit drüber hinweg. Und der wäre für sehr viele Kämpfer noch immer noch eine sehr, sehr, sehr harte Nuss, die zu knacken wäre. Aber ich glaube nicht gegen einen Mann wie Kell Brook, wie Terence Crawford. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Ja, das einzige bisschen, was ich sehe für Kell Brook, ist, dass es natürlich so ist, dass er natürlich gegen Leute wie Spence oder Golovkin sicherlich körperlich auch schon massiv unterlegen war. Dass jetzt vielleicht gegen Crawford nicht ganz so krass der Fall ist, aber Crawford ist halt in seiner absoluten Prime, ist in unglaubliche Form, hat unglaublich Skill, also es steht außer Frage, wer da gewinnt, aber ich denke ja auch durchaus, dass Kell Brook ihn zumindest so ein bisschen fordern kann, ne? Eigentlich ganz interessanter Kampf, ne? Schöne Ansetzung. Ah, gut. Ansonsten auf der Karte Joshua Franco im Superfliegengewicht gegen Andrew Maloney. Ein Kampf um die WBA-Titel im Superfliegengewicht. Ansonsten gibt es noch im Universum-Gym in Hamburg eine Veranstaltung. Und zwar kämpft dort Christian Thun, den wir auch im Interview hatten und in einem Video-Interview, der, glaube ich, aktuell in England spart mit Anthony Joshua oder gespart hat. Kämpft dort ja gegen Danny Whittaker. Der Kampf ist ja quasi verschoben worden und ja, ganz solide Aufgabe für Christian Thun.
Ja, ich kann ja noch mal was zu dem Kampf sagen, weil jetzt gerade so eine Stille war, und zwar wird diese Universum-Veranstaltung bei Bild Plus übertragen für die Leute, die sich das anschauen wollen. Neben Christian Thun werden auch die Universum-Boxer José Ladue und Ali Dohir in den Ring steigen. Ja, sind jetzt alles eher so Ein-Sterne-Kämpfe, ne? Bei Boxrec, bisschen auch so Stay Busy Fights ohne Publikum. Ich glaube, die Leute sind auch froh, dass sie überhaupt noch boxen können, dass es irgendwie zustande kommt. Und ja, Danny Whittaker, hoffen wir mal, dass er gut einreisen kann. Man weiß ja immer nie bei Gegnern aus dem Ausland. Okay, der kommt aus UK, United Kingdom, ist 30 Jahre alt, hat eine Niederlage gegen Nick Webb 2019. Und ja, ich hoffe, ja, sollte halt, gucken wir mal, wie sich Christian Thun schlägt. Der Kampf ist auf 10 Runden angesetzt. Es geht um den vakanten International, also IBO Kontinentaltitel im Heavyweight. Und ja, ist auf jeden Fall ein Titelkampf. Und damit, hier geht es ja auch um mehr als vielleicht sonst. Und der nächste Kampf von Christian Thun ist auch schon bei Boxrec. Also wenn das stimmt, dann findet der am 11.12. in Sheffield statt gegen Cash Ali aus UK.
Cash Mahesh Ali, war das nicht der, der den David Price gebissen hat?
Also, ja, das Ganze, ja, genau, er hat gegen David Price geboxt 2019.
War das dann nicht das der, der den in den Bauch gebissen hat?
Ja, ja, doch. Ja, for biting. Ja, genau, disqualified for biting. Genau, das war der. Ja, ja, ja. Oh. Stimmt, mir kam der Name auch so bekannt vor, aber ich wusste nicht so richtig, warum. Aber jetzt, wenn du das sagst, ja, ja. Dadurch ist er bekannt geworden. Ja, wer weiß, ob das dazu kommt. Also, wahrscheinlich auch ohne Zuschauer, denke ich mal. Oder man kann ja meistens 11., 12., weiß nicht, ob das ist halt schwer, jetzt alles so zu planen. Hoffen wir mal, dass das dann auch irgendwie stattfindet.
Aber wenn der Kampf dann am 11.12. in England stattfindet, dann wird er wahrscheinlich jetzt den Kampf in Hamburg machen und dann wahrscheinlich sofort wieder zurück nach England fliegen und weiter Sparring mit Joshua machen, denn der soll ja auch nächsten Monat angeblich boxen. Von daher denke ich, passt das, glaube ich, ganz gut so von der Time Schedule. Aber ist nur eine Vermutung.
Ach so, ich bin gerade auf der falschen Seite, glaube ich, gewesen. Ich habe gerade ein bisschen Müll erzählt. Ich habe gerade also von dem Gegner Danny Whittaker geredet.
Ach so, okay.
Sozusagen, nur um das, weil ich dachte gerade auch, so irgendwas kann, weil ich habe gerade noch die Karte durchgeguckt. Ja, also der hat schon vorgeplant. Okay, deswegen, okay. Jetzt macht es auch Sinn, weil er ist ja aus United Kingdom und er boxt gegen Cash Ali. Und genau, das ist dann hat es auch mehr Sinn irgendwie. Für ihn ist es ja auch einfacher, zu Hause zu boxen und dann ist es halt auch eher so, dass es stattfinden kann. Nur um das nochmal zu verdeutlichen und es richtig zu stellen, sonst kommen die Leute hier durcheinander, wenn ich Gerüchte über den nächsten Kampf von Christian Thun verbreite, der noch gar nicht stattfindet. Und ja, nee, wo Christian Thun wird wahrscheinlich eher in Amerika das nächste Mal boxen, denke ich mal.
Vermutlich.
Ja.
Ja, oder wieder in Deutschland, das wird man dann sehen, aber erstmal muss er die Aufgabe erledigen. Ja, ansonsten ist noch in England eine Veranstaltung, am 14. November, da kämpft Katie Taylor gegen Miriam Gutierrez, beide ungeschlagen. Gutierrez, eine Spanierin, zu der ich nicht allzu viel sagen kann, aber der Rekord sieht nicht so schlecht aus, das könnte recht interessant werden. Aber wie gesagt, da kann ich relativ wenig Schlaues zu sagen, weil ich die Gegnerin einfach nicht kenne. Ansonsten noch im Superfedergewicht, Terry Harper kämpft gegen Katharina Tandas aus Norwegen. Auch eine schöne Ansetzung. Und Rachel Ball gegen Jorgelina Guani. Ja. Und John Doherty kämpft gegen Jack Cullen. Ja, das wäre es dann soweit für die Vorschau für nächste Woche. Kommen wir zu den News. Und was konntet ihr da so Schönes zusammentragen?
Ja, wir haben ja lange oder öfter mal vielleicht kurz ihn erwähnt, kurz über Felix Sturm geredet. Ja, und jetzt steht fest, dass er am 19. Dezember 2020 wirklich sein Comeback geben wird, sein Ring-Comeback bei Universum in Hamburg. Der Gegner wurde noch nicht bekannt, die Gewichtsklasse auch nicht. Das wird jetzt halt sein erster Kampf nach einer sehr langen Pause. Und ja, also ich bin gespannt, was wir da zu erwarten haben. So, man konnte ja so lesen, es waren nicht alle so erfreut von der Nachricht, manche schon. Aber ja, natürlich, es ist halt viel Zeit vergangen. Man weiß auch gar nicht, in was von einer Form Felix Sturm so ist und was er so körperlich noch leisten kann. Aber im Endeffekt hat die Nachricht schon recht viele Schlagzeilen publiziert. Also es haben mehr Leute, sagen wir mal so, gefühlt mehr Leute darüber berichtet, über sein Comeback so, obwohl er halt auch schon ein bisschen älter ist, weil er halt noch einen recht großen Namen hat, als über viele Kämpfe, die in Deutschland so unter dem Radar stattfinden, wo man die Boxer halt gar nicht kennt. Und ja, offiziell hat Felix Sturm das letzte Mal 2016 halt gegen Fedor Chudinov geboxt. Das ist ja echt schon Jahre her und trotzdem regen sich die Leute noch gerne über ihn auf oder verstehen halt sein Comeback nicht. Und ja, das hat ja auch alles für ihn seine Gründe und so. Ich glaube, er will halt, oder man weiß ja, er will halt Geld verdienen und das geht jetzt, glaube ich, auch nicht darum, dass er da jetzt noch so dass es nur um sportliche Ziele geht, glaube ich. Aber ich glaube trotzdem, dass er durch seine, also wenn er wirklich noch fit ist und so, keine körperlichen Beschwerden hat oder keine großen, dass er durch seine Technik trotzdem noch viele deutsche Boxer gerade schlagen würde, die gerade so ein bisschen gehypt werden oder noch jünger sind. Ich glaube, das würde er schon packen. Da gäbe es auch ganz interessante Kämpfe auf jeden Fall.
Ja, definitiv. So im deutschen Bereich fürchterlich viele sogar, finde ich. Und ich sehe, würde jetzt, klar ist er schon ein bisschen älter, aber ich würde ihm nicht chancenlos gegen viele sehen, weil er einfach Skill hat, was kann und man wird sehen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass das Comeback von Riesenerfolg gekrönt sein wird. Ja, zuletzt sicherlich auch nicht mehr so gut. Die Gegner waren gut, darf man nicht vergessen, ne? Gegen die er zuletzt gekämpft hat, am Ende seiner Ehre bis dahin. Waren schon echt grundsolide. Also ich würde ihm schon noch zutrauen, vielleicht ähnliches Level, vielleicht ein bisschen drunter noch wieder zu erreichen. Aber das wird natürlich nicht reichen, ne? Um der Weltspitze da irgendwie noch groß was zu reißen. Vielleicht bei optimalem Verlauf seines Comebacks geht vielleicht noch ein Titelshot oder so, aber ich bin gespannt auch, ob wir ihn im Mittelgewicht wiedersehen oder vielleicht, ob er vielleicht im Supermittel oder Light Heavy dann erstmal antritt. Muss man dann auch abwarten, in welcher körperlichen Verfassung sein wird und vielleicht auch irgendwie technisch noch weiter zugelegt hat oder nicht. Wird man alles sehen. Aber uninteressant ist es auf jeden Fall nicht, weil er halt immer noch so das Zeug, das so hat, die meisten oder vielleicht sogar alle Deutschen in dieser Gewichtsklasse zu schlagen.
Ja, potenziell auf jeden Fall. Also also er hat einfach viel mehr Erfahrung und er stand gegen Weltklasse-Leute im Ring. Das darf man halt nicht vergessen, auch wenn er jetzt schon 41 ist. Aber ich glaube, der kann vielen, gerade deutschen Boxern, das Leben schwer machen und sich recht schnell nach oben boxen, so mit einem Sieg irgendwie. Das steht er halt ganz vorne, auf jeden Fall in Deutschland. Und dann reden halt vielleicht auch die Leute mehr wieder über Boxen, auch wenn sie halt immer nur positiv reden. Aber keine Ahnung, ob es jetzt noch zum Comeback gegen Arthur Abraham kommt, der ist halt 40, ob der sich da nochmal motivieren kann und wer da das Geld zahlen soll. Aber ich würde halt nicht ausschließen. Also für die Leute ist es halt so, man kennt halt die Namen noch und für die Leute wäre der Kampf trotzdem viel interessanter als jetzt irgendwie, ja, so No-Name oder halt jetzt so ein Albon Pervy sei gegen, keine Ahnung wen da in der Abraham-Kampfhalle, also nichts dagegen, aber es ist halt was anderes, wenn du hörst, Felix Sturm, Arthur Abraham boxen gegeneinander, auch wenn die jetzt 41-40 sind, aber du kennst halt die Namen und du wirst es halt einschalten, auch wenn du weißt, okay, der Kampf hätte auch 10 Jahre früher stattfinden können und der wäre dann auch sportlich hochwertig, aber ich glaube, die Einschaltquoten wären trotzdem recht hoch und höher als bei den meisten anderen deutschen Kämpfen, die man so sieht und höher als bei Bild Plus wahrscheinlich auch.
Ja, sicherlich, weil man könnte ja auch vielleicht einen Kampf irgendwann gegen Abraham oder auch gegen Jürgen Bremer anstreben, der im Supermittel ist und der natürlich auch gewichtstechnisch wahrscheinlich in Reichweite sein wird. Je nachdem, vielleicht kämpft Felix schon sogar im Supermittel. Kann ja durchaus, ist ja nicht auszuschließen. Ne? Das würde körperlich schon passen. Und von daher sind da eine Menge Kämpfe möglich, so auf deutschen Level, die super eng sind. Also wenn man jetzt irgendwie Sturm gegen Bremer ansetzen würde, das fände ich schon irgendwo sexy oder gegen Abraham. Das hätte schon noch Charme. Die sind zwar alle fürchterlich alt. Man weiß, ja, in der Elite oder Pound-for-Pound-Bereich haben die natürlich nichts mehr verloren. Aber sie sind halt immer noch in Deutschland mit das Beste, was so rumläuft. Von daher ja, gerne gegen irgendwelche, gegen Hertel, Bremer, Zeuge. Vielleicht auch perspektivisch irgendwie gegen Leon Bauer mal oder so. Aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten für Sturm und ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant, dass er es nochmal versucht. Gut. Sonst gibt es auch...
Meine Meinung interessiert dich nicht?
Doch.
Danke.
Aber selbstverständlich interessiert mich die nicht.
Also ich will es ehrlich gesagt auf echt nicht sehen. Also ich werde mir... Ich finde es grauenhaft.
Echt nicht?
Deswegen, ich frage mich, ey, die letzten Kämpfe von dem, die waren nicht gut.
Ja, aber die Gegner waren gut. Also,
Robert Stieglitz?
Nee, Chudinov?
Ja, der war gut, keine Frage. Aber davor war auch ein Stieglitz drin.
Den ja, hat sicherlich.
In meinen Augen gewonnen, aber der hat ihn nicht brilliert. Und das hätte er eigentlich können müssen.
Ja, genau wie gegen Sam Soliman. Sicherlich, da hast du sicherlich recht. Also, ne,
der hat ist natürlich sehr lange schon seine Ast. Gute Zeit hinter sich, schon sehr, sehr lange. Und ja. Er hat sehr lange nicht mehr geboxt. Das heißt also, es ist noch länger her, wo seine gute Zeit war. Und jetzt mit 41, kommt oder wie alt der jetzt ist, kommt er zurück. Wollt ihr das wirklich sehen?
Ja, also ich würde ihn schon.
Also gegen die Namen, die gerade gefallen sind, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Also gegen Abraham oder Jürgen Bremer würde ich mir das auf jeden Fall angucken, auch live. Ehrlich gesagt, wirklich. Also natürlich weiß ich, dass das nicht mehr so der sportliche Wert nicht mehr so hoch ist. Aber ich meine, die sind ja auch alle in einem ähnlichen Alter und alle haben irgendwie ihre Karriere gefühlt, okay, außer Jürgen Bremer. Aber Abraham hat halt eigentlich auch seine Karriere schon beendet und hat vielleicht auch nicht mehr so viel trainiert in letzter Zeit. Das heißt, die sind vielleicht beide auf einem ähnlichen Niveau, vielleicht auch nicht, man weiß es halt nicht. Aber es ist halt trotzdem spannend, wer da gewinnt. Also keine Ahnung, so das ist halt, die Spannung ist halt so das Ergebnis. Und Jürgen Bremer hat natürlich die besseren Karten, weil er halt sich die ganze Zeit fit hält und nicht so diese Pause bis jetzt hatte. Und das, also ich würde das eher so als gute Show irgendwie verkaufen. Aber sagen wir mal so, ich war auch bei dem Comeback-Kampf von Henry Maske. Also ich meine, da war er auch schon älter und ich habe mir das live angeguckt. Also ich bin da vielleicht auch ein bisschen sentimental und freue mich, wenn noch Leute dann nochmal in den Ring steigen. Aber weil ich die davor nie live gesehen habe. Also ich habe mich da gefreut, als Henry Maske sein Comeback gegeben hat 2007. Also gegen Virgil Hilda in München, da haben auch viele gesagt, ich meine, er hat seine Karriere 96 beendet, warum muss er jetzt nochmal gegen Virgil Hill antreten, weil er halt seine Niederlage wieder gut machen will. Aber ich meine, das haben auch viele kritisiert, aber die Leute haben sich halt trotzdem alle das angeguckt vorm Fernseher, weil das einfach ein Event auch, war. So, keine Ahnung. Ja, hast du das nicht gesehen,
der nicht
Robert?
Der nicht total über den Berg war.
Ich höre dich gerade nicht, Robert, du bist zu leise.
Ist es jetzt besser?
Ja, jetzt bist du, jetzt kannst du weiter meckern über Henry Maske.
Nee, ich meckere nicht über Henry Maske. Henry Maske war aber auch nicht überm Berg. Der hat eine Niederlage gehabt und der hat auch nie große, jetzt bleiben wir alle zwei, drei Kämpfe, die waren ein bisschen intensiver, aber der hat auch nie irgendwelche Abnutzungsschlachten gehabt oder sowas. Der Vergleich, der hinkt ein bisschen in meinen Augen.
Naja, aber er hat eine riesen Pause dazwischen, ne? Das ist halt auch nicht zu vernachlässigen. So, also, keine Ahnung, wenn du so lange Pause hast, bist du ja nicht mehr richtig in Shape.
Okay, das stimmt.
Also das meine ich, ist das Gleiche, weißt du? Ich will jetzt nicht die Boxer irgendwie, die sind ja eh vom Stil ganz andere Lebensgeschichten. Okay, gegen Graziano hat er schon ein paar Abnutzungskämpfe auch gehabt. Aber sein Stil war halt auch ein bisschen anders. Aber ich meine nur so, ich wollte es nur vergleichen. Natürlich würde ich Henry Maske immer noch anders einordnen als jetzt ein Felix Sturm, so, weil einfach, ja, ist halt so oder bedeutet mir halt für mich mehr so sein Comeback. Aber ich wollte so sagen, das ist so ähnlich, dieser Show-Charakter von diesem Comeback ist ähnlich so, weißt du, so ein bisschen, oh, er ist wieder zurück. Und wenn es halt erfolgreich wird, dann kann man daraus was machen. Man könnte das irgendwie gut vermarkten, wenn man das will. Weil das einzige Problem sehe ich halt bei Felix Sturm, dass er halt viel schwerer zu vermarkten ist als ein Henry Maske, weil der halt nicht so viele Skandale hatte oder nicht so viele Leute, die irgendwie gegen ihn waren oder auch ihn schlecht reden. Ich meine, man braucht sich nur die Gruppen durchlesen, was da überall im Internet steht zu seinem Comeback, wie viele Hater er hat. Er hat halt echt wirklich viele Hater so, aus Grund oder nicht Grund, ist ja auch egal. Er ist halt nicht so ein Massenliebling wie jetzt Henry Maske. Der hat halt da nicht so viel Gegenwind bekommen. Deswegen wird es für Felix Sturm, glaube ich, ein bisschen schwerer zu werden, so die TV-Sender zu überzeugen, da irgendwie viel Geld reinzustecken und irgendwie große Börsen zu zahlen. Ne?
Er muss die Leute nicht überzeugen, das muss Ismael Özen machen, denn er ist jetzt bei Universum unter Vertrag.
Nee, unter Vertrag nicht unbedingt. Da steht nur, er boxt bei denen. Der ist nicht unter Vertrag da unbedingt. Also okay,
das schließt sich aber für mich so, wenn man sagt, ich boxe. Also wenn ich bei jemandem boxe, dann bin ich doch auch bei jemandem unter Vertrag.
Oder nö, nicht? Der boxt nur auf der Veranstaltung. Der hat sich da eingekauft. Bei Universum auf dieser Card boxen viele von anderen, auch von anderen Promotions. Also das glaube ich nicht, dass Felix Sturm das macht. Ich meine, der hat sich so lange da rausgekämpft, dass er alleine sich irgendwie alles unter Eigenregie macht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er sich von Ismael Özen promoten lässt. Ich glaube, da kennt sich Felix Sturm wahrscheinlich schon dann sogar noch besser aus im Business, einfach, weil der einfach viel mehr erlebt hat. Aber Ich meine, das Problem ist halt, ob da jemand so viel Geld zahlen will, weil wenn du gute Gegner haben willst, er wird bestimmt jetzt nicht so einen großartigen Gegner boxen bei seinem Comeback, weil er erstmal reinkommen will, aber für Arthur Abraham und für Jürgen Bremer brauchst du wirklich viel Geld, damit es irgendwo im Fernsehen läuft, und das ist halt, glaube ich, ein großes Problem. So.
Ein Riesenproblem, glaube ich, gerade auch jetzt mit der jüngeren Vergangenheit von ihm, also das ist nicht so einfach, ich kann mir auch nicht vorstellen.
Also wer zahlt es? Ne? Öffentlich-rechtliche TV-Sender, die sind bestimmt da distanzierter so. Keine Ahnung, ob sie da nur auf die Quote gehen und sagen, okay, wir kriegen dadurch auf jeden Fall eine gute Quote, uns ist jetzt egal, wer da gezeigt wird, oder ob sie das halt kritisch sehen. Man weiß ja auch nicht, was da vorgefallen ist, ob die schon mal Streitereien hatten oder nicht. Man kennt ja diese ganzen internen Sachen nicht. Manchmal hat man ja auch schon so seinen Ruf weg bei irgendeinem Fernsehsender und dann kann man sich da nicht mehr melden, manchmal nicht. Aber keine Ahnung, so, das weiß man alles nicht. Aber ich glaube, das ist halt gerade in Deutschland generell ein Problem, so irgendwo gezeigt zu werden. Also wirklich entweder im Free-TV irgendwo, es zeigt ja keiner mehr Boxen. Ich meine, Sport 1 zeigt auch überhaupt nichts mehr. Bei The Zone, die zeigen halt keine deutschen Veranstaltungen. Dann gibt es halt nur noch Bild Plus, wo die boxen können. So. Und ob das dann so das Wahre ist, weiß ich jetzt auch nicht. So, keine Ahnung.
Ja, die Riesen-Paydays wird es einfach nicht mehr geben, die es so in der Vergangenheit gab. Ne? Die sind natürlich nicht mehr drin. Müsste man halt schauen, inwieweit nur irgendwie gegen Abraham oder Bremer oder so überhaupt realisierbar ist und vor allem, ob es überhaupt dann, natürlich können die gegeneinander kämpfen, das könnten die auch zeitnah machen, nur das muss sich halt auch finanziell irgendwo lohnen und ohne Zuschauer und ohne irgendwie Fernsehstation ja auch finanziell nicht allzu viel zu holen, ne? Oder auch gar nicht.
Ja, und mit Corona ist einfach auch noch Pech, ja. Ne? Da weißt du auch nicht, wann du mit vielen Zuschauern da irgendwas planen kannst. Das kommt ja auch noch mal dazu, ne? Das ist halt, ja. Und die werden immer älter und so. Das ist gerade echt eine schwierige Zeit einfach für sowas. Werden wir sehen, ob das vielleicht wird es auch nur ein kurzes Comeback, man weiß es nicht, ne? Er muss auch erstmal sehen, wie das jetzt gerade so läuft. Es sind jetzt auch ganz andere Leute da, die früher gar nicht so im Boxbusiness waren, als er seine Karriere beendet hat und so. Das muss man auch erstmal schauen. Ja.
So, aber zumindest im Mittelgewicht müsste man ihm noch viel zutrauen, auf deutschem Level, ne? Natürlich, ne? Und ja, im Supermittel gegen Bremer sehe ich es natürlich auch schon schwierig. Aber man wird sehen, was da noch kommt. Ist auf jeden Fall interessant. Ich meine, ist halt wieder ein Name mehr im Spiel, so in Deutschland. Schaden kannst du nicht so wirklich. Ne? Gut. Was gab es denn sonst noch für News?
Ja, sonst kann man noch sagen, dass Alexander Povetkin gegen Dillian White 2 verschoben wird, weil Povetkin anscheinend im Krankenhaus liegt entweder oder lag, ich weiß es nicht mehr so genau, ich weiß natürlich nicht so genau aktuell heute, aber er wurde positiv auf Covid-19 getestet und ja, deswegen kann der Kampf, der eigentlich für den 21. November vorgesehen war, halt nicht stattfinden und soll am 30. Januar 2021 dann nachgeholt werden, wenn alle hoffentlich gesund sind.
Ja, was ich aber ein bisschen ambitioniert finde, weil wenn Povetkin Stand heute im Krankenhaus liegt, und ihm es wirklich gut geht, nicht gut geht, dann, was ich mal annehmen würde, wenn er denn im Krankenhaus liegt, dann wäre ich da aber ganz vorsichtig mit irgendwie 30. Januar kämpfen, weil Corona ist nicht so ohne, wenn man das mal hatte. Auch so, was dann nach die Kondition und so angeht. Und dieser Kampf wird verdammt hart und intensiv. Und also das finde ich sportlich, wenn es dem guten Alexander nicht besonders gut geht momentan, dann schon für den 30. Januar zu planen. Vor allem, es ist ja nicht irgendein Stay-Busy-Kampf, sondern es ist halt brutal, ne? Und das finde ich schon ganz schön ambitioniert, so den 30. Januar dann anzugeben, wenn man immer noch nicht wieder über den Berg ist oder richtig fit ist.
Zumal ja auch noch für den 21. November ein Ersatzgegner gesucht wird. Das heißt also, auch ein Dillian White müsste dann innerhalb von, ich rechne jetzt mal grob, etwas 2 Monaten sich ja dann auch schon wieder auf den nächsten Kampf einstellen, was ja auch schon sehr ambitioniert ist.
Ja, da kannst du natürlich dann eigentlich nur so ein richtiger Journeyman werden, den er, wo es halt schnell drüber läuft, das sollte kein Problem darstellen, aber da darf man dann sicherlich nicht viel an Qualität erwarten, was die Gegner angeht. So ist das kein Problem, denke ich, aber ein Riesenproblem. Ich kann das nicht beurteilen, wie es ihm geht, das kann wahrscheinlich niemand, aber wenn er jetzt im Krankenhaus liegt, auch so, was so die Ausdauer danach angeht, nach Corona, das sollte man nicht unterschätzen, so die Nachwirkung. denke, das ist für einen Profisportler, wenn der wirklich im Krankenhaus liegt, das beraubt einiger Leute doch schon ganz schön ja, die Kondition. Und also, das ist ziemlich fragwürdig, wenn es wirklich so ist.
Und ein Konditionsmonster war Povetkin ja nie.
Richtig. Genau. Und ja, also liest sich für mich irgendwie ein bisschen komisch, aber wer weiß, wie es Povetkin geht. Vielleicht ist ja auch ja, das Covid-Ende absehbar, dass ihm geht, obwohl er im Krankenhaus ist. Das ist ja auch viel Kaffeesatzleserei, aber ist auf jeden Fall fragwürdig. Aber sonst gab es doch sicherlich noch mehr News, oder?
Man könnte noch erwähnen, dass Christian Hammer, der ja eigentlich gegen Allen hätte boxen sollen letzten Monat, aber wegen Covid-19-Infektion ausgefallen ist, dass der auch erstmal eine Weile flachfällt. Aha, der boxt jetzt am 27. November in Frankreich gegen Tony Joker. Da denke ich mir halt auch so, da passt irgendwas von der Relation. Ich meine, der hätte gegen einen Allen, hätte ich einem Christian Hammer durchaus zugetraut, dass er den sogar schlägt. Aber dann fällt er wegen Covid-19 aus, wie er schon gerade gesagt hat, sowas geht ja an die Lunge, kann ja an die Kondition gehen. Und dann boxt der schon im darauffolgenden Monat, obwohl man noch gar nicht weiß, ist er jetzt negativ, etc., sonst was. Und dann auch noch gegen einen Tony Joker, einen Olympiasieger. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr fragwürdig.
Ja, und vor allem, dass, ich meine, um das als nicht besonders hart schlagender Mann gegen jemanden wie Tony Joker, der ihm sicherlich vom Skill überlegen ist, also das ist, entweder ist es einfach nur Geld mitnehmen oder ich weiß nicht, also so wirkt das halt.
Also ich finde das also höchst verwerflich, dass Christian Hammer nach, jetzt muss, ich will jetzt hier nicht den Verschwörungstheoretiker raushängen lassen, aber einer fraglichen Covid-19-Infektion, weil wenn du jemanden hast, im Oktober jemanden hast und sagst, nee, der kann nicht boxen, Covid-19 positiv, aber dann setzt du kaum anderthalb Wochen oder zwei Wochen später Kampf für den im darauffolgenden Monat dann an, wo ich dann auch denke, ja, was hat er denn dann in der Zeit, wo der, wenn er symptomfrei war, aber was, dann bist du doch in Quarantäne.
Ja.
Was machst du in den zwei Wochen? Du kannst doch nicht zwei Wochen zu Hause liegen bleiben und dann sagst du, okay, ich habe jetzt nur drei Wochen, mache ich nochmal eine Runde Sparring und dann trete ich gegen einen Olympiasieger an.
Ja, ich meine, in einer Traumwelt im Idealfall hat er sicherlich zu Hause gearbeitet und sich perfekt vorbereitet in seiner Garage mit Sandsack und keine Konditionstraining auf dem Fahrrad oder weiß der Geier was. Aber
glaubst du, der hat eine Garage?
Nein, 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 nein. Ich kann mir das auch nicht so recht vorstellen. Aber es sieht einfach so. Ja, und wenn man den Karrierezeitpunkt von Christian Hammer sich so anguckt, dann sieht es ja einfach nur nach ja, Geld mitnehmen aus. Ne?
Ja, für ganz oben wird es nicht reichen, aber ein Hammer ist halt für sehr viele Leute auch unbequem. Das muss man sagen. Das,
ja.
Das ist schon eine Qualität, die viele nicht haben.
Ja, sicherlich. Christian Hammer war ja auch ein sehr, sehr guter Amateur und ist gut boxerisch stark ausgebildet. Aber für Tony Joker ist das ein guter Mann. Aufgrund der Punching Power halt nicht allzu gefährlich. Doch mit Skill und Namen versehen und mit ordentlich Punkten noch in den Ranglisten. Von daher ist das für Joker eigentlich eine gute Wahl, finde ich, aber für Hammer, das ist wie Povetkin auch ziemlich fragwürdig beides. Ja. Ansonsten gibt es noch die News, dass Sebastian Formella sich in Wembley auf den Hauptkampf gegen Conor Benn freuen kann.
Ja, er ist der Hauptkampf, sagen wir mal so. Er wurde zum Hauptkampf ernannt, sozusagen. Ja, weil ja, wie wir gesehen haben, wie wir gerade berichtet haben, Povetkin halt nicht boxen kann, wegen ja, seinem positiven Corona-Test, wurde sozusagen jetzt der Kampf zwischen Sebastian Formella und Conor Benn, dem Sohn von Nigel Benn, den werden ja viele noch kennen, von der Legende, werden die den Hauptkampf in London bestreiten und ja, das wird auf jeden Fall keine leichte Aufgabe für Sebastian Formella, denke ich mal, bei Bender zu, okay, zuletzt stand er gegen Sean Porter am Ring, also er hat ja auch schon sehr, also Erfahrung gegen sehr starken Mann so gesammelt, sagen wir mal so. Aber ja, Conor Benn ist ja jetzt auch ungeschlagen, 24. Sein Name bestimmt auch in England, schon durch seinen Vater, denke ich mal. Viele Erwartungen stecken da bestimmt auch drin. 16 Siege, 11 K.O.s, 24 Jahre, auch jünger. Ja, also ich denke mal, dass die Engländer da davon ausgehen, dass sie das Ding machen so. Ich denke, aber ich hoffe, dass Formella da irgendwie eine gute Figur abliefern kann. Aber wird nicht einfach da zu boxen.
So ist es. Und auch nicht einfach könnte es für Agit Kabayel werden, der anscheinend wohl der nächste Gegner von Tyson Fury sein wird oder sein soll. Ob es dazu kommt, muss man sehen, aber es riecht zumindest schon danach, dass Kabayel Furys nächster Gegner sein wird. Was denkt ihr darüber?
Ich denke, dass das sportlich gesehen keine gute Entscheidung ist, wirtschaftlich wahrscheinlich die beste, denn Kabayel hat zwar letztens erst geboxt, auch mit einer verletzten Hand, jetzt hat er innerhalb der letzten Kalenderwoche, also wir reden hier von der ersten Novemberwoche, ein Angebot unterbreitet bekommen, dass er gegen ihn boxen kann. Jetzt heute am 8.11. kommen so nach und nach von Medien wie Focus etc. rein, die Meldung, dass er wohl die Möglichkeit hat. Jetzt hat er nur noch 4 Wochen Zeit, sich auf so einen Kampf vorzubereiten. Finde ich echt arg wenig, gerade vor allem gegen einen so technisch starken Boxer wie Fury. Dann finde ich das halt auch noch... ich weiß nicht, ich finde es schwierig, wenn du weißt, in 4 Wochen hast du die Möglichkeit, dich auf den Kampf deines Lebens vorzubereiten. Da finde ich das relativ kurzfristig. Gut, Andy Ruiz hatte, glaube ich, 2 Wochen, um sich auf Joshua vorzubereiten und hat ihn geschlagen. Ja, das mag so eine goldene Ausnahme sein. Kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, wie das klappen soll bei Agit Kabayel gegen Fury.
Schwierig.
Ja, aber ja, ist halt, man kann halt viel, es spricht viel dafür, viel dagegen, aber wenn man sich perfekt auf so einen Gegner eigentlich vorbereiten wollen würde, dann würde die Zeit auf jeden Fall nicht reichen. Ich frage mich auch schon, was er für Sparringspartner hat oder dann schnell noch einfliegen lässt. Man muss ja sowas auch alles organisieren und gerade jetzt ist es halt alles noch viel komplizierter und die großen Sparringspartner, die gut sind, sind auch alle bei Joshua wahrscheinlich. Also das ist halt alles auch nicht so einfach. Oder vielleicht geht er auch zu Joshua, wer weiß. Aber ich glaube, diese ganze Koordination oder Organisation jetzt vor so einem Kampf ist echt schwer. Und deswegen, eigentlich geht es schon gar nicht, weil es zu knapp ist. Das heißt, es läuft dann eh nicht so auf 100% die Vorbereitung. Und ja, viele kritisieren ja auch Tyson Fury dafür, dass er halt ab und zu mal ja, recht schwache Gegner oder für ihn ein Gegnerersatz, sagen wir mal so, die nicht in seiner Liga spielen, so wie Tom Schwarz oder Otto Wallin jetzt, boxt. Oder ja, gab es ja noch andere, ne? Er hat immer so zwei Zwischenphasen, Sefa, Seferi, Janeta, er hat immer so manchmal krasse Gegner und dann wieder so schwächere, um sich ein bisschen auszuruhen oder weil es halt gerade nicht anders läuft, einen wichtigeren Kampf wartet. Und viele sagen halt, dass es in Fury halt so ein bisschen, dass er weniger Hate dafür bekommt, als jetzt, wenn Joshua sagen würde, er boxt jetzt gegen Tom Schwarz oder weiß ich nicht, er geht Kabayel. Aber klar, wenn Kabayel natürlich jetzt absagt, dann weiß man halt auch nie, ob Tyson Fury ihn nochmal fragt, ob er gegen ihn boxt. Das ist halt das, was man halt dann nie weiß. So, das kann man vielleicht, kann man dann auch nie aushandeln und man wird es dann halt auch nie, man weiß es halt jetzt nicht, ob du nochmal diese Chance kriegst, um die WM zu boxen. Es ist halt schwer dann zu sagen, ich schlag das aus. Wahrscheinlich, wenn dann noch Millionen auf den Tisch kommen, dass du dann Nein sagst, weil du denkst, du bist nicht in deiner perfekten Form oder deine Hand ist vielleicht immer noch nicht perfekt oder du traust ihr nicht oder sie kann ganz schnell wieder verletzt werden im nächsten Kampf und so. Das weiß man ja auch alles nicht so genau. Sehr schwere Entscheidung, aber ja, sportlich wäre das schon... Weiß ich nicht, also gegen den Tyson Fury zu boxen ist, glaube ich, einer der undankbarsten Sachen im Schwergewicht, die es zurzeit in der Welt gibt. So, von daher kann er froh sein, wenn er sich da irgendwie auch nur irgendwie eine Runde sichern kann in dem Kampf.
So ist es. Es ist auf jeden Fall, ja, doch schon, ja, eigentlich schon eine andere Liga als Tom Schwarz. Ist sicherlich deutlich interessanter, ne? Also Kabayel sicherlich ein Top 30, Top 20 Mann im Heavyweight und das auch zu Recht. Hat auch schon ganz andere Gegner besiegt als ein Schwarz. Also das ist schon verdient hat er den Kampf schon, definitiv.
Und jetzt schon, findest du?
Ja. Also ich find, ja. So viele Leute, die den Kampf verdient hätten, gibt es ja gar nicht, ne? Und die ja, auch okay. wollen.
Die dann auch wollen, aber ja, man kann das halt, natürlich ist er, er ist natürlich auf jeden Fall, würde ich auch sagen, anders, besser einzuordnen als Tom Schwarz, aber 20 Siege, 13 durch K.O., aber er hat halt auch nicht in jedem Kampf so überzeugt. Okay, nein, dann wusste man auch, warum, aber ich meine, der letzte Gegner war jetzt ja auch nicht so bombig mit Evgenios Lazaridis. Zweitens, der Kampf gegen Derek Chisora, der war so eng, den hätte er auch verlieren können, wirklich. Also der war so eng, das war jetzt nicht so, dass er ihn total klar geschlagen hätte. Also das kann man jetzt nicht sagen, deswegen, das war sozusagen der sein stärkster Gegner bisher und das war ein Kampf auf Messerschneider, auf jeden Fall auf meinem Punktzettel. Und sonst hat er halt, zwei Kämpfe davor hat er halt noch einen Christian Lewandowski geboxt, also so, also dieses Niveau von Tyson Fury hat er noch nie erlebt, so würde ich einfach mal sagen. So wirklich, das hat, also David Soda ist annähernd ein bisschen auf jeden Fall schon ein sehr hohes Niveau. Aber danach war doch gar nichts. Da kam irgendwie Rovkanchin oder Rudenko oder so. Ein Punkt, dann zwei Punkte. Jetzt kommen wieder dann wahrscheinlich fünf Punkte bei Boxstrike. Also es ist jetzt nicht so, dass sein Rekord so extrem krass ist. Natürlich ist er ein guter Boxer, aber das Beste, was wir in Deutschland haben im Schwergewicht. Ich meine, ich würde auch sagen, dass die größte Hoffnung in Deutschland ist. Deswegen bin ich da auch so vorsichtig, weil ich weiß dann schon, was dann passiert, wenn er gegen Tyson Fury klar verliert. Weil dann ist es halt... So, weißt du, dann kannst du halt seinen Ruf auch in Deutschland nicht mehr retten, so. Dann sehen halt alle, wie gut er dann wirklich ist, weißt du? Und wie weit entfernt es vielleicht auch ist von der Weltspitze. Da weiß man halt auch immer nicht so, wie ist Tyson Fury drauf, macht er locker oder eher härter, so, wann fängt er richtig an zu boxen und so. Aber im Endeffekt wird Tyson Fury diesen Kampf, ganz Kampf bestimmen. So, das ja. ist einfach, das ist ja kein Wilder oder so, ne? Und Agit Kabayel ist jetzt auch nicht so, dass er diese One-Punch-Power mitbringt, ja. wie ein Wilder, dass wenigstens diese Chance dann auch besteht.
Bevor wir jetzt irgendwie eine Einschätzung zu dem Kampf haben, warten wir lieber ab, bis es dann wirklich dazu kommt, dass es auch wirklich offiziell verkündet wurde.
Genau. Und dann werden wir auch mal sicherlich näher darauf eingehen, was da denn so passiert. Sonst gab es noch irgendwas, was wichtig wäre?
Was man noch erwähnen könnte, ist, laut Angaben von seinem Manager ist Canelo Alvarez jetzt ein Free Agent, also nicht mehr bei Golden Boy unter Vertrag. Was jetzt das explizit heißt für uns Fans, kann ich jetzt so noch nicht sagen, weil man weiß jetzt noch nicht, wo boxt er jetzt, bei welchem Network wird er boxen. Ist er jetzt, boxt er trotzdem weiter bei der Zone oder geht er jetzt zu Showtime oder ESPN oder
Zumindest
dem freien Kanal Hamburg.
Ja, zumindest scheint es so, dass er zumindest erstmal ein Kampf gegen Golovkin, also der Dritte, wohl dann vom Tisch ist, weil ja das Tischtuch wohl ein bisschen zerschnitten ist zwischen DAZN und Alvarez. Aber es ist ja wie immer. Das Geld kann einen durchaus mal wieder zusammenführen. Und vielleicht kann der eine Partnerschaft dann doch wieder aufleben, dass man sich halt vielleicht doch wieder irgendwie zusammenrauft oder so. Aber ja, wird man einfach sehen. Ich meine, Alvarez wird sicherlich einen Fernsehsender finden, der ihn zeigt. Er ist halt Cashcow so im Boxen momentan. Und er vielleicht für mich so, ja, es ist auf jeden Fall immer ein Schatten über ihn. Asa ist wegen seinem Doping. Seinen Steaks, die er gerne isst und B natürlich auch wegen der Gegnerwahl und der ganzen Klauseln, die er den Gegnern immer reindrückt, was das Gewichtsmachen angeht und so weiter, also das ist auch immer ein bisschen fragwürdig, finde ich, bei Alvarez, auch wenn er sicherlich der Pound-for-Pound Nummer 1 ist. Wer weiß, was da genau vorgefallen ist. Fakt ist, dass DAZN wohl mit der Gegnerwahl nicht einverstanden war, weil DAZN schon ja, erwartet für das Geld, was sie da auch gezahlt haben oder halt hätten, ordentliche Gegner erwartet, die Leute ja auch dazu bewegt, ein DAZN-Abo abzuschließen und dafür zu bezahlen. Aber ja, anscheinend dann nicht so geliefert worden, da gab es Streitereien, aber hundertprozentig weiß man nicht, aber am Ende des Tages ging es wahrscheinlich wie immer einfach um Geld. Wie immer im Boxen und auch in anderen Geschäften, das ist einfach so.
Sollen wir heute Schluss machen?
Ja, sonst gibt es eigentlich auch nichts, worüber wir jetzt noch unbedingt reden müssten. Alles andere dann nächste Woche. Bis dahin, teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter oder auch nicht, ganz wie ihr wollt. Und dann bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschüss.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.